ARD.
Fragen an den Autor, heute an Tarik Sidik. Und es geht heute um Protest. An welchem Protest haben Sie vielleicht schon teilgenommen in diesem Jahr? Waren Sie auf der Straße unterwegs? Vielleicht ja bei Bauernprotesten, bei einem Klimastreik? Oder haben Sie Ihre Meinung kundgetan, indem Sie vielleicht eine Petition unterschrieben haben? Oder kleben Sie sich hin und wieder auch auf der Straße fest? Wie auch immer, der Druck auf der Straße wächst und es entstehen auch immer wieder neue Formen des Protestes. Sogar neue Protestkulturen, sagt Tarik Sidik. Und er hat in seinem aktuellen Buch auch darüber geschrieben, dass damit Regime gestürzt werden können oder eben auch nicht und warum das funktioniert und manchmal nicht. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Wir wollen aber auch mit ihm darüber sprechen, wie es ist, die Rechte, die man für nötig hält, wirklich erkämpfen kann oder ob das alles vergeudete Liebesmühe ist, weil selbst die größten Proteste dann nicht zwangsläufig auch zum Besseren führen. Beispiele aus der Geschichte und aus dem Hier und Jetzt hat er, der Protestforscher Tarik Sidik. Er ist promovierter Politikwissenschaftler in Marburg und heute zu Gast hier in Saarbrücken bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ganz persönliche Frage, wie wird man Protestforscher und warum?
Ja, also warum ist erstmal, was einen interessiert. Ich glaube, das gilt für fast jeden Bereich, in dem man forscht. Aber das Wie war, der Weg bei mir ging darüber, dass ich mal ein Seminar hatte, wo es um Protest ging. Und ich habe damals Politikwissenschaft studiert. Und das war auch so die Zeit, wo Arabischer Frühling, kurz vorher noch die Grüne Revolution im Iran. Da war eigentlich auch viel los, was super interessant war. Auch hier die Occupy-Proteste, das war ja ganz riesig. Stuttgart 21, das hatte ich alles noch im Kopf. Und ich dachte, auch cool, das kann man ja auch in der Politikwissenschaft machen. Und als ich dann mir ein Promotionsthema gesucht hat, habe ich mich daran wieder erinnert und ja, bin dann seitdem eigentlich dabei geblieben.
Und das Thema ist ja eigentlich zumindest mal gefühlt aktueller denn je.
Ja, also es ist, würde sagen, schon damals hatte ich so dieses Gefühl, dass es aktueller denn je ist. Also wie gesagt, da waren so viele Massenproteste weltweit. Und ich glaube, jetzt gerade ist auch wieder so eine Phase, wo es sehr intensiv diskutiert wird und auch gerade auch die Frage nach, wofür protestiert man und darf man das eigentlich, auch eine ganz kontroverse Debatte ist. Ich glaube, das spitzt es nochmal mehr zu als vor ein paar Jahren.
Wir haben verschiedene Formen, auf die wir schauen, auch im Laufe der Sendung, verschiedene Formen, auf die Sie geschaut haben. Sie beschreiben ja auch einen Wandel im Laufe der Jahre. Kann man denn insgesamt sagen, Protest ist anders geworden, hat sich wirklich massiv verändert oder ist eigentlich irgendwo ein Kern, der so gleich geblieben ist und auch weltweit funktioniert, dass man von dem Protest sprechen kann?
Ich glaube, es gibt schon einen Kern und der Kern ist eigentlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr konstant. Das besteht daraus, dass es eine Gruppe von Menschen in der Regel ist, die zusammenkommen und protestieren. Es geht um eine öffentlichkeitswirksame Intervention und das ist immer auch eine Art, die Mächtigen herauszufordern oder zumindest ein bisschen zu piesacken. Also ich brauche auch irgendwas, womit ich stören kann, um da auch eine Verhandlungsmasse im Endeffekt zu haben. Ich glaube, das sind so die Konstanten. Wie das dann konkret im Einzelfall umgesetzt wird, das wiederum ist sehr, sehr abhängig von der aktuellen Zeit und das verändert sich stetig. Deswegen haben wir jetzt auch gerade mit neuen Technologien, die aufkommen, die Gesellschaft verhält sich anders, wir sind viel urbanisierter als auch noch vor einigen Jahren, das nimmt ja auch immer weiter zu. Das verändert die Art, wie ich überhaupt mich organisiere und treffen kann und Druck ausüben kann.
Das wäre jetzt die Frage, ist das schon Protest, wenn ich einen Hashtag weiterleite oder muss ich dafür auf die Straße gehen und schreien?
Das ist schon eine Form von Protest, aber das ist jetzt keine, nicht das, was wir klassischerweise uns darunter vorstellen. Also wenn wir über Protest reden, die meisten denken an Demonstrationen, das ist aber nicht die einzige Art zu protestieren. Und ich kann eben auch öffentlichkeitswirksam zum Beispiel mit einem Hashtag, offener Brief ist jetzt auch so ein Beispiel, das wäre nochmal vor der digitalen Zeit, da könnte man zum Beispiel auch so öffentlichkeitswirksam intervenieren im Endeffekt. Aber ja, es hat einen anderen Effekt, als wenn ich dann physisch auf der Straße bin.
Also die Auswirkungen und auch die Erfolgsquote sind dann höher?
Kommt aufs Thema an. Das kommt wirklich sehr, sehr stark drauf an, was mein Ziel ist. Grundsätzlich durch einen physischen Protest signalisiere ich, dass mir das Thema noch mal ein Stück weit wichtiger ist. Also wenn ich im Internet etwas sage oder schreibe, habe ich auf der Couch gemacht, vielleicht so kurz zwischendurch, wenn ich irgendwo hinpendle. Das Commitment ist jetzt noch nicht so groß. Wenn ich aber auch wirklich auch auftauche, dann signalisiert es jetzt auch zum Beispiel der Politik, boah, den Leuten war es so wichtig, dass sie da extra für hingegangen sind, vielleicht auch mehrmals hingegangen sind, vielleicht auch bei schlechtem Wetter oder sie haben konnten nicht arbeiten gehen in der Zeit, da ist was passiert, die haben was investiert, um in diesem Protest teilzunehmen. Das hat so eine Signalwirkung. Und gleichzeitig dieser physische Protest, ich kann auch nicht so gut weggucken. So ein Hashtag, schalte hier das Handy aus. Wenn das in der Innenstadt ist, da muss ich vielleicht dran vorbei. So, das ist einfach da. Vielleicht legt es auch den öffentlichen Raum ein bisschen lahm. Vielleicht kann da gerade keine Straßenbahn dran vorbeifahren. Die Leute verspäten sich. Und irgendwie muss ich jetzt reagieren, weil, ja, okay, da passiert etwas, das kostet vielleicht auch Geld, Zeit, Kraft. Und dadurch hat das einen anderen Hebel. Aber das ist halt, würde ich nicht sagen, dass es nicht unbedingt immer mehr Erfolg hat, aber es hat eine andere Unmittelbarkeit.
Jetzt gibt es die unterschiedlichsten Formen und Gründe zu protestieren und das läuft ja auch nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit an den unterschiedlichsten Orten zu unterschiedlichsten Zeiten medial dargestellt und darüber schreiben Sie auch und darüber wollen wir auch nachher nochmal intensiver sprechen, wird aber sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt. Das wird also, was den Protest angeht, auch medial verzerrt.
Genau, also es ist eine Medienberichterstattung, die kann ja gar nicht umfassend alles erfassen. Also das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Erwartungshaltung an Medien, wenn die überall bei jedem Protest dabei wären, dann gäbe es schnell keine Nachrichten mehr außer News zu Protesten. Das heißt, die müssen irgendeinen Filter anlegen. So sehr interessiert das Thema auch nicht alle Menschen, dass man dauerhaft darüber informiert werden will. Wir Protestforscher würden uns sehr freuen, aber darüber hinaus ist das Interesse jetzt nicht ganz so stark vertreten, sondern jetzt muss ich irgendwo filtern. Und dann fängt es an, sind die Kriterien, wie ich das filtere, sind die unbedingt einheitlich? Oder da kann man dann diskutieren, welche machen Sinn, welche machen weniger Sinn. Ich lasse mich jetzt nicht auf so eine normative Diskussion ein, aber man kann beobachtend sagen, naja, es sind schon Proteste, die eher größer werden, über die berichtet wird. Es sind Proteste, die eher an bestimmten Orten stattfinden. Wenn das jetzt im ländlichen Raum ist, vielleicht hat es keiner mitbekommen. Vielleicht hat es genau jemand mitbekommen und dann wird es eine ganz, ganz große Geschichte. Vielleicht kriegt es aber auch keiner mit, weil da sind halt nicht so viele Journalisten vor Ort, die das aufgreifen könnten.
Oder die Menschen, die es eben betreffen soll, die haben es mitbekommen und gehen vielleicht sogar drauf ein und das Problem wird gelöst. Könnte ja auch passieren.
Das kann zum Beispiel auch passieren. Oder es bleibt dann halt vielleicht auch in der Lokalpresse. Du schaffst jetzt nicht so, Lokalpresse ist ja auch immer eine ganz tolle Quelle, wenn es darum geht, Protestberichterstattung nachzuvollziehen. Weil ja, die gucken sich dann halt auch an, 50 Leute bei uns im Dorf haben wegen etwas protestiert. Das ist halt eher eine Nachricht, als dass es das jetzt vielleicht in die Tagesschau schafft.
Tarik Sidik, heute zu Gast bei Fragen in ein Auto hier auf SR Kultur. Die neue Protestkultur, so heißt sein Buch. Besetzen, kleben, streiken, der Kampf um die Zukunft. Eine Frage ist schon da und die ist schon gleich zweifach gestellt worden, nämlich von Martin Rees aus Dortmund und von Inge Käufer aus Saarbrücken. Interessanterweise führt sie zu einem Zeichen, sage ich jetzt mal, nämlich zu einem QR-Code, der am Ende ihres Buches verzeichnet ist. Da geht es um Musik und beide wollen wissen, ob sie sich als Forscher auch mit Protestliedern beschäftigen und welche ihnen vielleicht noch in Erinnerung sind oder welche passen auch in die heutige Zeit. Hat das was mit dem QR-Code für die Musik zu tun in Ihrem Buch?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Schau mir Protestlieder nicht wissenschaftlich an, das muss ich so dazu sagen. Das ist ein Thema, was mich aber einfach sehr interessiert. Und ich habe jetzt auch diese QR-Code in dem Buch, als ich das geschrieben habe. Ich hatte bestimmte Lieder im Kopf, die aber jetzt nicht auf so einer rationalen Ebene damit verbunden sind. Also nicht, dass ich sagen würde, diese Textzeile bezieht sich auf folgendes Thema in dem Buch, sondern auf so einer emotionalen Ebene. Ich hatte ein bestimmtes Gefühl, was ich damit assoziiere, was auch zu dem Hauptmotiv jetzt in dem Kapitel irgendwie passt. Und das ist, daraus ist dann diese Idee einer Playlist geworden. Mhm. Ich denke mal, also generell das Thema Musik und Protest ist ja was, was schon immer irgendwie verzahnt ist, weil es gerade diese emotionale Komponente von Protest auch mitträgt. Also wenn ich mir jetzt so ein Flugblatt angucke oder auch Bilder von Schildern, dann weiß ich so vielleicht, was die inhaltlichen Forderungen dabei waren. Aber zum Protest gehört auch eine Stimmung. Es gehört so dieser Zeitgeist und dieses Affektive, das kann diese Musik viel besser abbilden. Und das finde ich dann sehr, sehr spannend.
Wenn man zum Beispiel Bella Ciao nimmt, Adriano Celentano, die Version ist, glaube ich, die bekannteste. Da ist der Protestgedanke eigentlich weg. Ja? Der ist ja mittlerweile eigentlich ein Popsong, kann man sagen, in unterschiedlichsten Varianten nochmal aufgegriffen, fließt auch irgendwo in den Mainstream damit ein.
Genau, und das ist auch taktisch eine Sache, die sehr gut funktioniert bei Protestliedern. Man kann damit auch Zielgruppen erreichen, die jetzt vielleicht nicht sich ein Manifest durchlesen würden. Was aber bei Bella Ciao auch nochmal dazu kommt, ich glaube also diese Dynamik, dass es dann eher zu einem Popsong wird, das Lied ist ja wahnsinnig alt und das kam auch relativ spät, würde ich sagen. Und es hat noch sehr, sehr lange und hat es ja in Teilen immer noch diesen Charakter eines Protestliedes, dass man auch am Lagerfeuer sich im Prinzip hinsetzen kann und diesen Schmerz aus Resistanzzeiten irgendwie nachempfinden kann. Mhm. Und also wenn das irgendwie 70, 80 Jahre überdauert, das ist auch wieder sehr beeindruckend.
Eine Frage von Olaf Lenk. Er möchte schlicht und ergreifend wissen, was qualifiziert Herrn Südig, so ein Buch zu schreiben? Wann war er zuletzt auf einer Demo gegen Aufrüstung, Krieg, Klimawandel, Unrecht?
Ja, mich qualifiziert, glaube ich, in erster Linie, dass ich auf Demos gehe, um sie zu beobachten und auch methodisch eben gelernt habe, wie man mit, wie man sich Proteste anschaut. Ich war selber natürlich auch protestieren, aber das Problem ist dann so ein bisschen, wenn man anfängt, sich wissenschaftlich mit dem Thema zu beschäftigen, dass man auch so eine gewisse Distanz aufbauen will. Weil man eben nicht dahin gehen möchte als Aktivist und sagen möchte, das ist jetzt die aktivistische Perspektive auf Protest. Ich hätte auch das Buch anders geschrieben, aus meiner politischen, es gibt auch den politischen Menschen, Tarik Südig, aus der heraus hätte ich das anders geschrieben. Sondern das kommt tatsächlich mit einer gewissen Distanz einher, die ich mir so als wissenschaftliche Grundlage oder als wissenschaftliche Messlatte selber auferlegen würde.
In Ihrem Buch, Herr Südig, die neue Protestkultur, was heute Grundlage für die Sendung ist, da haben Sie vor allen Dingen auch so ein paar ikonische Protestfiguren rausgearbeitet. Da gibt's einen Tankman in China, also jemand, der auf einem oder vor einem Panzer steht, 1989. Dann gibt's auch die Gelbwesten. Dann gibt es den Begriff arabischer Frühling. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, wie wichtig ist es, so eine Ikonografie zu haben, so einen zentralen Punkt zu haben oder Begriff zu haben, eine Farbe zu haben, um Protest wirklich richtig in Gang zu kriegen oder ihn beschreiben zu können?
Ja, ich glaube, um Protest in Gang zu bringen, ist das gar nicht so wichtig. Also da ist es eher vielleicht so ein Ausgangspunkt, eine Emotion, eine Empörungslage, auch Organisation kann da eine Rolle spielen. Wo das relevant wird, ist, wenn es darum geht, den Protest im Nachhinein zu bearbeiten oder ihn längerfristig auch zu übersetzen in eine Erzählung, in eine politische Handlung, in einen Impuls. Weil ja, also nach dem Protest fangen erstmal die Deutungskämpfe des Protestes ein. Und diese Deutungskämpfe, da sind solche Symboliken wahnsinnig wichtig. Da spielt zum Beispiel auch Medienlogiken eine Rolle, die das natürlich viel leichter aufgreifen, wenn ich etwas Griffiges habe. Aber das spielt auch die menschliche Psychologie rein. Also wenn ich jetzt ganz, ganz viele Informationen gleichwertig präsentiere, habe ich am Ende eigentlich nicht so viel mehr gemerkt. Wenn ich aber so ein sehr griffiges Bild habe, das bleibt viel länger im Kopf. Und damit kann ich auch Menschen sozusagen davon überzeugen, was meine Deutung ist, was meine Erzählung dieses Protestes ist. Vielleicht auch so ein Bild verankern, was später nochmal eine Identifikation mit diesem Protest ermöglicht.
Brauche ich das in der heutigen Zeit unbedingt?
Nicht unbedingt. Ich glaube, das hängt davon ab, wie groß der Protest werden soll und was auch vielleicht die konkrete Zielgruppe ist. Es gibt auch durchaus Proteste, die sehr motivierten Menschen auf einer sehr kleinteiligen Ebene getragen werden, wo ich auch mit sehr konkreten Sachfragen sehr weit kommen kann. Aber eben, wenn ich diese Vorstellung habe, erstmal auf dieser medialen Ebene Einfluss zu nehmen, ist das hilfreich. Das funktioniert einfach bei der Berichterstattung. Und wenn ich den Anspruch habe, da jetzt vielleicht nicht sozusagen meinen Kern an aktivistischen Leuten zu erreichen und mitzunehmen, sondern auf die ganz, ganz großen Menschenmengen hinaus will, dann ist das schon hilfreich.
Tarik Südig, zu Gast heute bei SR Kultur. Eine weitere Frage.
Seit Beginn der Klimabewegung wird vor allem über die gestiegene politische Partizipation von Mädchen berichtet. Ist dieser Eindruck real oder ist lediglich die mediale Aufmerksamkeit größer?
Ja, tatsächlich habe ich dazu jetzt gerade gar keine Zahlen im Kopf. Also das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so auf der Ebene beantworten. Ich kann das ein bisschen allgemeiner mal auffassen. Also es ist durchaus so, dass man sagen kann, wenn so große Protestmobilisierungen stattfinden, dass dann auch Partizipation in anderen Bereichen zunimmt. Dass Leute sich eben politisieren, die dann sagen, gut, ich habe jetzt schon mal angefangen zu protestieren, ich bleibe am Thema dran, ich bringe mich in anderen Bereichen an. Und wenn ich jetzt sowas wie die Klimabewegung habe und augenscheinlich, das ist schon auch etwas, was stärker jung geprägt ist und stärker von Frauen geprägt ist, würde es mich nicht wundern, wenn das der Fall sein sollte, mal so formuliert.
Sie haben ja auch das Beispiel Sudan ein bisschen intensiver behandelt in Ihrem Buch. Da geht es um Revolution, Konterrevolution und auch um genau diesen Punkt, wie ich finde, dass dort die Frauen eine ganz wichtige Rolle spielen, dass die eigentlich ihre Unzufriedenheit massiv auf die Straße getragen haben und auch in der Opposition sehr aktiv geworden sind. Also da ist es sichtbar eine wichtige Rolle, dass die Frauen dort eine neue Rolle übernommen haben und das auch ausgebaut haben im Protest.
Ja, und ich würde sogar sagen, es ist keine neue Rolle in dem Sinne, weil Frauen das Rückgrat von sozialen Bewegungen gerade im Sudan auch über die letzten Jahrzehnte waren. Das ist auch ein großes Thema, auch gerade bei feministischen Ansätzen innerhalb der Protestforschung, auch mal sich anzugucken, wer übernimmt eigentlich welche Rolle in sozialen Bewegungen? Und man kann ganz oft in vielen Bereichen sehen, dass es dann doch eher Frauen sind, die in sozialen Bewegungen, in sozusagen der weichen Politik, jetzt mit Anführungsstrichen, und die Männer dann eher sozusagen in die Parteien gehen, in die klassischere Politik. Was auch damit zu tun hat, wenn ich halt in der klassischen Politik nicht vertreten bin, dann bleiben ja quasi nur noch die sozialen Bewegungen als Ausweichort. Also da ist auf jeden Fall so mit eine Begründung da drin. Aber eine Begründung, die auch immer wieder herangezogen wird, die ich persönlich auch überzeugend finde, ist, wer übernimmt denn am Ende des Tages diese ganze Care-Arbeit? Wer übernimmt diese Gemeinschaftsarbeit, die ja wahnsinnig wichtig ist für soziale Bewegungen? Das kann dann sein, jemand, der im Prinzip das Adressbuch hat und die Leute durchtelefoniert, vielleicht auch sich um die Leute kümmert, wenn es dir nicht so gut geht. Im Sudan auch war das ein ganz, ganz großes Thema. Wer hat denn eigentlich diese sozialen Funktionen der sozialen Bewegung übernommen? Und das waren dann letztlich doch zu einem guten Teil, nicht ausschließlich, aber doch zu einem guten Teil Frauen.
Und diese Rolle zu übernehmen, das fortzuführen, das wird in Ihrem Buch ja auch klar, das ist eigentlich eine ganz wichtige Position. Also nur rausgehen und schreien und sagen, mir passt irgendwas nicht, das ist schön und gut, aber führt eher zu nichts, vielleicht sogar zu Gewalt. Spielen da Frauen auch nochmal eine beruhigendere Rolle im Gesamtkontext, also um zu verhindern, dass das Ganze eskaliert und damit sich die Fronten ja irgendwo nur verhärten?
Ich würde das jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass es damit zusammenhängt, wie Frauen sich selber verhalten in so einem Moment, aber wir haben ja gesellschaftliche Bilder im Kopf von Geschlechtern. Und ein gesellschaftliches Bild im Kopf von Geschlechtern ist, Männer sind gewalttätig. Ob das jetzt stimmt oder nicht, mal vorweggelassen. Aber man hat, und das ist ein klassisches Thema auch in Autokratien, dass Frauen, Kinder auf Protesten auch in Szene gesetzt werden, um zu signalisieren, gut, hier bitte erstmal, wir bleiben jetzt friedlicher. Aber gleichzeitig auch, wenn ihr jetzt Gewalt ausübt gegen uns, dann können wir das viel besser skandalisieren und dramatisieren. Und da ist dann zum Beispiel auch Geschlecht eine politische Strategie fast schon. Das kann man dann auch benutzen, um zu sagen, gut, hier sind sie in der ersten Reihe, bauen wir die Leute auf. Kinder benutzt man dafür auch ganz gerne, die dann eben das Ganze deeskalieren und die dafür sorgen, dass hier erstmal zu keiner Eskalation kommen kann.
Ist wichtig, vor allen Dingen, wenn es darum geht, und darüber schreiben Sie ja auch, dass es nachher am Ende auch einen Erfolg oder eine Veränderung geben soll, weil in der Regel ist so, je weiter das Ganze eskaliert und eigentlich nur noch ja vielleicht sogar in eine Art bewaffneten Widerstand dann mündet, die Erfolgsaussichten sind relativ gering, in das gesamte System zu stürzen. Das ist eher die Ausnahme.
Es ist die Ausnahme. Es passiert dann doch erstaunlich regelmäßig. Also das ist ja sozusagen diese produktive Spannung, mit der ich mich auch in dem Buch auseinandersetze, dass ja, es passiert nicht sehr häufig, dass Systeme stürzen, aber eigentlich passiert es immer noch relativ häufig gemessen daran, wie schwierig die Ausgangsbedingungen sind. Und deswegen ist also dieses Potenzial eigentlich immer da. Und Systeme sind da auch immer ein bisschen nervös, dass es vielleicht doch kippen könnte. Ich brauche dazu immer auch eine gewisse Spannung, die ich dafür ausnutzen kann. Also zum Beispiel jetzt auch zu der Frage von Gewalt. Das hängt davon ab, wie sich im Prinzip das System am Ende des Tages verhält. Es gibt diese Proteste, die sehr friedlich funktionieren und dann auch immer weiter größer werden. Und das System versucht aber auch sehr aktiv, da eine Gewalt auch rein zu projizieren, um das zu unterbinden. Und dann gibt es eben genauso Fragen, wie schaffen sie es trotzdem, sich zu mobilisieren, sich dem auch zu widersetzen. Und manchmal endet es ja auch in einem bewaffneten Aufstand, der manchmal ja auch dann wiederum Erfolg hat. Und deswegen, also da würde ich gar nicht so das pauschal sagen. Man hat gewisse Tendenzen, dass friedliche Proteste häufiger Erfolg haben. Aber es ist jetzt nicht so eine pauschale Aussage, entweder das eine oder das andere. Es hängt viel auch davon ab, wie sich der Staat, der Machtapparat, die Militärs verhalten.
Beispiel Sudan, um das vielleicht nochmal abzuschließen an dem Punkt, da gab es durchaus eine erfolgreiche Revolution im Sinne der Protestierenden und danach gab es eine Konterrevolution im Sinne der Militärs und mittlerweile haben wir dort einen desaströsen Krieg und eigentlich einen Flächenbrand, der bislang hell lodert und alle Protestierenden mit ins Verderben auch zieht. So die aktuelle Situation im Sudan. Schauen wir auf den Iran, da haben Sie auch drüber geschrieben. Ist denn dann der zivile Ungehorsam, der dort vor allen Dingen ja auch von Frauen mitgetragen wird, initiiert wird, ist das dann vielleicht die Form, die in der Langzeitwirkung viel effektiver ist als eine Revolution?
Also dieser zivile Ungehorsam hat immer das Problem, dass er nicht so leicht auf die politische Ebene überschlägt. Also ich bleibe dann sehr, sehr stark in diesem Kleinteiligen. Es hat einen Erfolg in diesem Kleinteiligen. Also ich erkämpfe mir Freiräume manchmal und das allein ist ja schon mal eine spürbare Verbesserung. Also wenn ich es schaffe, die Kopftuchpflicht für eine Weile zu verdrängen, das ist ja schon mal eine spürbare Verbesserung. Wenn ich nicht vorhabe, das Kopftuch zu tragen, dann ist das schon mal gut, wenn ich es schaffe, das nicht immer zu tun. Und gleichzeitig ermöglicht es diesem Form von Unzufriedenheit, dieser Form von Widerstand, am Leben zu bleiben, weil es auf dieser ganz kleinteiligen Ebene diesen Unmut weiterträgt und damit auch sozusagen von innen heraus die Macht des Staates aushöhlt. Solange das aber nicht überschlägt in eine größere politische Dynamik, bleibt es begrenzt, ist von Staaten durchaus auch aushaltbar und tolerierbar. Und Staaten machen das oft auch. Also man hat das ja auch gerade bei den Kopftuchprotesten durchaus gesehen, dass der Staat ganz selektiv vorgegangen ist, gesagt hat, gerade gibt es auch noch Massenproteste, also beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht so sehr mit Leuten, die ihr Kopftuch abnehmen. Dann enden die Massenproteste, dann sagt man, gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kapazitäten, jetzt stecken wir die wieder da rein, um die Kopftuchpflicht durchzusetzen. Und da kann der Staat immer wieder gucken, ist mir das jetzt gerade überhaupt wichtig genug oder lasse ich es vielleicht?
Im Falle des Iran und der Bewegung dort würden Sie sagen, es braucht noch eine Weile, aber es wird sich irgendwann durchsetzen? Kann man so eine politische Aussage auch als Protestforscher irgendwo treffen?
Das kann man nicht treffen. Also was man sagen kann, oder was ich zumindest denke zu sagen, ist, es gibt eine Unzufriedenheit, das ist sehr klar. Und diese Unzufriedenheit wird politisch nicht aufgegriffen. Die wird politisch, wird sich damit nicht auseinandergesetzt. Das ist relativ klar, was die staatliche Linie ist. Und solange ich das nicht tue, wird es immer irgendeine Form von Widerstand, Protest geben, die sich damit auseinandersetzt, dass es diese Unzufriedenheit gibt. Das ist einfach ein Potenzial, was existiert. Aber ob aus dieser Unzufriedenheit dann auch eine wirksame politische Folge entsteht, das würde ich offen lassen. Das hängt zum einen natürlich auch an den Protestierenden selber. Das hängt aber, und ich glaube, das ist sowas, worum es auch viel in dem Buch geht, sehr, sehr stark davon ab, ob die Machthabenden signifikante Fehler machen. Machthabende machen immer wieder Fehler. Sie müssen an tausend Dinge gleichzeitig denken. Mhm. Aber sie müssen schon auch diese Fehler produzieren, damit es dann zu einem Bruch kommen kann, den Protestierende kreativ ausnutzen können. Und deswegen dieses Aufrechterhalten von Unzufriedenheit, von Mobilisierung ist auch immer so ein bisschen, also nicht unbedingt bewusst, aber wenn man so ein bisschen von oben drauf guckt, ist das immer auch so eine Dynamik, die dem Staat immer wieder eine Möglichkeit gibt, einen Fehler zu machen. Ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt Erfolg hat, aber vielleicht machen sie es diesmal falsch und dann hat es Erfolg. Und man probiert es immer mal wieder und hält es dann halt so über Jahrzehnte im Endeffekt auch aufrecht, bis es vielleicht mal funktioniert.
Steht der Tropfen, höhlt den Stein.
So ungefähr.
Sie hören SR Kultur, Tarek Sidik heute zu Gast. Es geht um Protestkultur, eine weitere Frage.
Ich kann mich nicht genau an den Zitat von Adorno erinnern. Er heißt so etwas wie, es gibt kein Richtiges im Falschen. Meinen Sie, es gibt Protest in sozialen Medien? Oder braucht man Protestmedien, die nicht vom Staat sanktioniert sind oder so etwas?
Spannende Frage.
Ja, wirklich spannende Frage. Also meine Herangehensweise wäre, dass es beides braucht. Ich brauche im Prinzip eine Form von Medien, Strukturen, die intern kommunizieren können. Und das ist für mich eigentlich das, was ein Protestmedium jetzt in dem Fall machen würde, wenn ich die Frage auch richtig verstanden habe. Ich habe meine Kernzielgruppe, meine Gegenöffentlichkeit sozusagen, und die bespielt meine eigene Zielgruppe. Ich werde aber nicht außerhalb dieser Zielgruppe herausstrahlen können, weil ich habe es ja für meine Zielgruppe gemacht. Das ist, es wäre ja sonst auch kein Protestmedium in dem Sinne. Es wäre einfach ein Medium. Und um jetzt aber wirksam zu werden auf einer großflächigen Ebene, dann muss ich es wieder in die großen Medien schaffen. Am Ende des Tages, wenn ich in der Tagesschau lande, erreiche ich einfach ganz, ganz andere Zielgruppen, als wenn ich es bei meinem Protestmedium mache. Natürlich für den Trade-off, das ist in meiner eigenen Struktur, da kann ich das frei framen, ich kann das frei erzählen, ich kann meine eigene Position sehr, sehr ungefiltert wiedergeben. Sobald ich mich an klassische Medien wende, dann sind halt die Medien auch als Filterorgan zwischengeschaltet. Und das nimmt mir so ein bisschen diese Darstellungsmöglichkeiten. Und eine geschickte Bewegung, denke ich, macht beides. Schafft es irgendwie auch ein eigenes Narrativ zu entwickeln, eigene Themen zu setzen und ab und zu schafft es mal mit diesen Inhalten in die großen Medien, um da auch dann neue Zielgruppen zu erreichen und sich zu erschließen.
Und auch den Druck zu erhöhen auf die, gegen die sie protestieren.
Und auch den Druck zu erhöhen, weil die schauen dann halt die klassischen Medien und auch bei den sozialen Medien ist es ja eine ähnliche Dynamik. Also ich bin dann am Ende des Tages, habe ich in jedem sozialen Medium eine bestimmte Zielgruppe. Es gibt eigentlich nicht soziale Medien, die so alle gleichermaßen bedienen. Und wenn meine Zielgruppe halt dort ist, dann muss ich auch in das soziale Medium. Und wenn meine Zielgruppe so die breite Bevölkerung ist, dann muss ich halt zu den großen sozialen Medien. Wenn meine Zielgruppe nicht da ist, dann kann ich es mir auch schenken.
Sie haben ein schönes Beispiel auch analysiert, Hongkong und den politischen Protest dort in Ihrem Buch. Da besonders finde ich interessant, dass diese Seitwasserform, so nennt sich das, eigentlich ja zeigt, dass es auch um sozusagen den Protest intern zu gestalten, um ihn überhaupt zu gestalten, auf die Straße dann auch zu bekommen, die Menschen zu vernetzen, eine gewisse Strategie braucht. Also es reicht nicht irgendwie Blätter an Laternenmasten zu kleben und zu sagen, vielleicht auch über die großen Medien, da ist eine Protestveranstaltung angekündigt, sondern eine kleinteilige, sehr diffuse, diverse Technik, die da dahinter steht. Wenn man das jetzt mal ganz kurz zusammenfasst, was war das Besondere dort und was oder was ist das Besondere an diesem Seitwasser?
Ja, es ist eine sehr intuitive Formulierung, die gleichzeitig eben eine Strategie wiedergibt. Deswegen ist das auch ein Beispiel, das es dann ins Buch geschafft hat. Es gibt ja vor allem diese Idee wieder, dass man nicht sich an einem Ort versammelt und da auch solche wie den staatlichen Kräften Einhalt gebietet, sondern dass man immer dorthin geht, wo der Staat vielleicht gerade nicht so präsent ist, wo vielleicht ein blinder Fleck besteht und sich dann eben auch eben nicht auf Konfrontationen mit den Sicherheitskräften einlässt, wo man es vermeiden kann. Man hat sich dann teilweise auch darauf einlassen müssen, sondern dass man dann eben in eine Seitengasse geht, wo vielleicht gerade nicht so viel los ist, irgendwo, wo sie es nicht erwarten, in den digitalen Raum abwandert, wieder zurückkommt. Und diese Flexibilität ist einfach so auf eine sehr griffige Formel gebracht. Und das Entscheidende ist aber, es gab dann wiederum Leute, die das operationalisiert haben, die sich dann überlegt haben, gut, seit Wasser, ja, das ist so ein Prinzip, aber wie setze ich das jetzt konkret um? Und dann zum Beispiel Kommunikationswege geschaffen haben mit Airdrop. Dann sitzt man halt in der U-Bahn und schickt das an alle iPhones in der Ecke, Informationen über den nächsten Protest. Dass man Klassen in einem Dokument formuliert hat, so Videospielklassen, die dann sagen, also eine Person nimmt folgende Rolle ein, löscht Tränengaskanister, eine andere Person nimmt die Rolle des Sanitäters ein und das halt einfach so sehr spielerisch, intuitiv irgendwie vermittelt hat. Da muss aber dann auch niemand hingehen und die Leute trainieren. Die Person wäre wieder eine Anführerperson, die angreifbar wäre. Denn das ist so ein Dokument, was sich breit verbreitet hat und jeder kann das einfach benutzen.
Also eine dezentrale Organisation eigentlich.
Genau. Und also ein bisschen ist das ja auch ein widersprüchlicher Satz, aber es funktioniert. Es ist eine dezentrale Organisation.
Spannendes Kapitel nachzulesen in dem Buch Die neue Protestkultur von Tarek Sidik. Der ist heute zu Gast hier auf SR Kultur. Eine Frage von Michaela Bonaventura aus Püttlingen. Sie sagt, schönen guten Morgen. Für mich wirkt es so, dass unsere politischen Parteien den Protest der Bevölkerung, des Wählers bewusst ignorieren. Trotz Demonstrationen, Petitionen oder bei Wahlen als Protest rechtsgerichteter Parteien zu wählen, wird an dem eingeschlagenen Weg, so ein Beispiel, festgehalten. Ist das nicht äußerst leichtsinnig, nun Ihre Frage, da die Konsequenzen für die nächste Wahl überhaupt nicht abzusehen sind?
Ich glaube, das hat durchaus eine strategische Logik. Also Politik hat eine andere Zeitigkeit. Politik am Ende des Tages greift alle 4 Jahre tatsächlich den Wählerwillen ab. Sie machen es natürlich zwischendurch in Gesprächen, aber das, was konkret ihre Macht auch beeinflusst, das sind die Wahlen im Endeffekt. Und das heißt, wenn ich jetzt so einen Protest habe, der vielleicht 1-2 Mal stattfindet und dann wieder endet, das tut jetzt nicht so viel für die Wahlergebnisse. Das heißt, wenn es jetzt wirklich nur die Logik ist, sich auch bei Wahlen eigene Mehrheiten zu sichern, dann kann ich das sogar meistens ignorieren. Ich habe ja auch in dem Buch das Beispiel Macron, der trotz massiver Proteste ja wiedergewählt wurde und das eigentlich relativ überstanden hat. Und deswegen, also es gibt da durchaus eine gewisse Logik bei PolitikerInnen, die sagen, ja, diesen Protest kann ich jetzt ignorieren. Aber immer wieder gibt es Proteste, die dazu führen, dass sie sagen, aber an dem komme ich jetzt nicht vorbei. Und das sind auch nicht immer objektive Faktoren. Also das ist viel auch eine Einschätzungsfrage. Also wenn ich denke, ja gut, das war jetzt vielleicht nicht der allergrößte Protest, aber ich habe das Gefühl, das trifft so einen Zeitgeist, so einen Nerv. Und das wird dann viel größer werden. Deswegen muss ich jetzt schon mal präventiv darauf eingehen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das kann die Politik ja auch nicht objektiv überprüfen. Aber das sind dann so Einschätzungsfragen. Manchmal hat das auch damit zu tun, ja, man ist ja in der Deutschland hat man in der Regel Koalitionen. Und vielleicht gibt es jetzt einen Koalitionspartner, der das als Verhandlungsmasse nutzen kann. Der sagen kann, schaut mal, da gibt es ganz viele Proteste. Zufälligerweise zu dem Thema, mit dem ich euch seit einem Jahr nerve. Offensichtlich will die Bevölkerung das. Vielleicht sollten wir das mal machen. Und dann kann man auch so auf solche Dynamiken gucken, wenn sich das dann tatsächlich auch umsetzt.
Kluge Frage von Martin Rees in dem Zusammenhang. Vielen Dank dafür. Protestwähler, und das schließt sich eigentlich daran an, wenn die jetzt merken, ja, die ignorieren meinen Protest, dann werde ich eben Protestwähler und wähle absichtlich eine Partei, hinter der ich vielleicht in Wirklichkeit gar nicht stehe, aber die als Protestpartei sich gelabelt in den Ring wirft, und dann steigen die Zahlen unter anderem bei Parteien, die auch gesichert rechtsextrem eingestuft werden.
Ja, das Problem dabei ist, ich weiß ja nicht, was ein Protestwähler, warum ein Protestwähler wählt. Ich weiß nicht mal, ob ein Protestwähler unbedingt aus Protest wählt. Ich weiß, dass ein Protestwähler dann in dem Fall vielleicht eine rechtsextreme Partei wählt, aber ist das jetzt wegen dem Inhalt oder wegen welchem Inhalt oder zu welchem Thema besteht eigentlich der Protest? Ist es eine Ablehnung des Systems als Ganzen? Ist es ein ganz, ganz konkretes Thema? Das kann ich ja in dem Sinne nicht aufschlüsseln. Und ich habe substanziell einer Partei Macht gegeben. Ich habe ihr Gelder gegeben, also auch wenn es eine Partei ist, die es nicht in den Bundestag oder in den Landtag schafft, die an der 5%-Hürde scheitert. Irgendwann kommt man an die Parteienfinanzierung, das heißt eine Wählerstimme beinhaltet Geld. Ich habe bei Parteien, die es dann auch in die Gremien schaffen, habe ich Parlamentarier, da kommen Ressourcen da rein, die haben wahnsinnig viel, auch wenn sie nicht an der Regierung beteiligt sind, haben sie wahnsinnig viel Einflussmöglichkeiten. Ist das dann wirklich noch ein Protest oder ist es tatsächlich einfach nur eine Wahl?
Aber für die Regierenden, die damit ja kritisiert werden, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch ignorieren, was auf der Straße an Protest oder in anderen Medien stattfindet, für die wäre es doch eigentlich ein Zeichen zu sagen, wir müssen darauf eingehen.
Es ist ein Zeichen, dass man etwas tun muss, aber dann ist halt genau die Frage, worauf geht man jetzt ein? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ah, die Linkspartei damals, Protestwähler, ja, aber heißt das jetzt, dass ich Ostdeutschland stärker repräsentieren sollte in der Politik? Heißt das, dass ich die Hartz-IV-Reform zurücknehme? Heißt das, dass ich den Mindestlohn aufgreife? Das ist dann ja am Ende passiert. Hm. Ich habe ja ein Sammelsurium an politischen Positionen und ich weiß von so einer Stimme nicht, welche davon das jetzt das Ausschlaggebende war. Das ist dann immer so ein bisschen eine Verhandlungs- und Interpretationssache.
Kann man das auch über besser Zuhören lösen?
Wenn man es schafft, 82 Millionen Menschen zuzuhören, ist immer eine Herausforderung. Aber ja, also es geht durchaus auch um die Verankerung vor Ort. Das ist eine Aufgabe auch an die Parteien, die auch immer wieder neue Wege finden müssen, sich auch erneuern müssen, um eben den Kontakt nicht zu verlieren zur Bevölkerung. Aber da gibt es offensichtliche Herausforderungen, wenn ich bei 82 Millionen Menschen das gleichzeitig mache.
Eine weitere Frage von Michael Frari aus Annweiler. Er hat geschrieben, wo steht die deutsche Friedensbewegung? In den 1980er Jahren demonstrierten eine 250.000 Menschen in Bonn gegen Pershing II, NATO-Doppelbeschluss und so weiter und so fort. Jetzt Krieg in Europa, da geht kaum noch jemand mehr auf die Straße, schreibt er. Verteidigungsminister ist derzeit der beliebteste deutsche Politiker. Und im Kino läuft die Werbung für die Bundeswehr. Also politische Parteien, die sich für gewaltfreie Konfliktlösungen einsetzen, sagt er, finden kaum mehr gehört. Was ist da los in diesem Land? Wie würden Sie das begründen oder sehen Sie das anders?
Also es gibt ja offensichtliche inhaltliche Spaltung auch innerhalb friedensbewegter Menschen. Und das hat zum Beispiel Ukraine, das war glaube ich so einer der Auslöser, wo es sehr sichtbar wurde, dass es zwei Positionen gibt, die beide für sich in Anspruch nehmen, für den Frieden zu sein, aber zu komplett unterschiedlichen Lösungsansätzen kommen. Also auf der einen Seite sagen, wir sind für den Frieden, deswegen müssen wir die Ukraine mit Waffen unterstützen, damit es dann Verhandlungen gibt. Auf der anderen Seite, die sagen, wir sind für den Frieden, also dürfen wir der Ukraine keine Waffen liefern und auf Verhandlungen drängen. Und das ist ja quasi nicht miteinander vereinbar. Also es ist ja quasi nicht möglich, das zusammenzubringen in produktive, einheitliche Stimmung. Und dann kommt nochmal dazu, Friedensbewegung ist jetzt nicht erst seit kurzem niedergegangen. Das war ja schon die letzten Jahrzehnte, hat es immer weniger organisierte Friedensbewegung gegeben. Es gab diese letzten großen Proteste in den 2000ern, die Anti-Irak-Kriegsproteste. Aber das war jetzt auch gar nicht mal so klassische Friedensbewegung in dem Sinne. Das waren ja noch viel, viel größere Zielgruppen, die nicht dauerhaft an dem Thema unbedingt dranbleiben. Mhm. Und was man da, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, wie wichtig auch für eine Friedensbewegung in den 80ern war, dass es ein sehr stark links-rechts geprägtes Thema war. Also auch Parteien links der Mitte haben sich sehr klar auch an die Seite von friedensbewegten Menschen gestellt. Nicht immer und nicht übergreifend, und da gab es auch Ausnahmen davon. Aber es gab eben auch in weiten Teilen Konsens, dass man sagt, wir sind auch Teil davon. Wo das jetzt heutzutage dann eher so ausfällt, dass mal eine Partei hier auf der Seite ist, eine Partei ist auf der anderen Seite. Es sind dann doch wieder oft populistische Parteien, die versuchen, sich da zu positionieren, wo es die etablierten Parteien nicht machen. Bei den etablierten Parteien gibt es einen sehr, sehr starken Konsens bei vielen außenpolitischen Fragen. Also sowohl bei Russland-Ukraine als auch jetzt bei Israel-Palästina gibt es einen sehr, sehr klaren Konsens. Und das macht es schwer, da auch eine Art von Rückenwind zu erzeugen für so etwas wie eine Friedensbewegung in Deutschland.
Eine weitere Frage.
Ist der Wohlstand eines Volkes Hämmer der Proteste?
Eigentlich kann man sagen, dass Mittelschichten sehr häufig protestieren. Prekäre Gruppen protestieren seltener. Kann man sich an einem Beispiel ganz einfach, glaube ich, vorstellen. Wenn ich Schichtarbeiter bin und ich halte nicht die gesetzlichen Arbeitsbedingungen ein, sondern ich muss vielleicht auch mal 12 Stunden am Tag arbeiten, 10 Stunden am Tag arbeiten, habe wenig Erspartes, lebe von der Hand in den Mund. Wann habe ich denn Zeit zum Protestieren? Das heißt, es gibt auch so gewisse ökonomische Faktoren, die es leichter machen zu protestieren. Und gleichzeitig wächst ja auch der Anspruch, auch zu partizipieren und teilzuhaben, wenn ich erstmal mir nicht Sorgen mache ums Überleben. Und deswegen würde ich sagen, ja, eigentlich würde ich es fast umgekehrt interpretieren. Wohlstand kann durchaus in einer gewissen Weise Protest begünstigen.
Begünstigen, weil ich Angst um etwas habe?
Weil ich Angst um etwas habe, weil ich vielleicht auch Abstiegsängste habe. Das ist gerade für die Mittelschicht immer wieder ein Thema. Aber auch, wenn mein Anspruch einfach an die Politik wächst. Das war auch ganz klassisches Thema für viele Demokratiebewegungen, war ja, ich zahle jetzt Steuern. Also vorher, ja gut, dann ist das halt irgendwie so ein Lord, der macht da irgendwas, so die Feudalherren. Findet man auch nicht so gut, aber die machen halt so ihr Ding und ich mache mein Ding. Und wenn ich aber jetzt Steuern zahle für diesen Staat, dann will ich auch was von diesem Staat zurückhaben. Und dann gehe ich vielleicht protestieren und mache klar, gut, das sind jetzt die Dinge, die ich jetzt konkret möchte.
Wie häufig wird da nach unten getreten? Dort, wo diese Verlustangst einen vielleicht hinführen könnte, und die sind dann auch an allem schuld, oder vielleicht auch noch die, die von außen kommen und mir meinen Job wegnehmen.
Das hängt von der politischen Prägung ab. Und es gibt ja durchaus Beispiele für sehr erfolgreiche Solidarisierungsproteste oder Solidarisierungsbewegungen, die sagen, ich habe mir jetzt irgendwie vielleicht einen Wohlstand erarbeitet. Ich finde, das sollte für alle möglich sein, wo auch ein Ausgleich stattfindet. Wo zum Beispiel, also ganz häufig, wenn wir sehen, dass tatsächlich prekäre Menschen protestieren, ist es so eine Solidarisierungsdynamik, wo diejenigen, die vielleicht gerade mehr finanzielle Ressourcen haben, was dazugeben, spenden, die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Geld haben, dann halt davon sich ermöglichen, an einem Protest teilzunehmen. Bringen dann vielleicht Zeit mit. Das ist ja auch so ein Grundprinzip zum Beispiel von Gewerkschaften, dass ich dann halt immer einen solidarischen Beitrag zahle, diesen Beitrag auch vom Gehalt abhängig zahle und dann halt eine Streikkasse habe, von der ich dann Aktionen finanzieren kann. Und also dieses Solidaritätsprinzip, das trägt dann auch die Ärmeren und die Schwächeren mit. Und das kann durchaus funktionieren, gleichzeitig aber eben nicht in jeder politischen Prägung.
Kann positiv und negativ sich entwickeln. Tarik Zidik heute zu Gast hier bei SR Kultur. Eine weitere Frage.
Protest ist doch eine der Möglichkeiten in der Demokratie, seinen Unwillen, seinen Unmut oder sein berechtigtes Interesse an einem Widerspruch auszudrücken. Warum sollte das nicht möglich sein? Was Protest schließlich erreicht hat, der ja auch berechtigt war, hat doch der friedliche Aufstand in der DDR gezeigt.
Ja, also ich würde auch sagen, Protest ist zentral für eine Demokratie, weil ich auch ein Demokratieverständnis habe, das eben nicht aus alle 4 Jahre mal Mitbestimmen besteht, sondern eigentlich sollte ich mich ja dauerhaft einbringen können. Ich muss es nicht, wenn nicht, Menschen sollten sich jeden Tag mit Politik beschäftigen müssen, muss auch mal Zeit für andere Dinge haben, aber ich sollte die Möglichkeit haben. Und das ist was Protest durchaus leisten kann. Protest ist ganz wichtig für die Meinungsbildung. Also die friedliche Revolution ist ja zum Beispiel was, das hat ja einen ganz direkten Effekt gehabt. Aber wenn man davon mal unabhängig darauf schaut, ganz häufig geht es bei Protest auch darum, dass ich vielleicht eine Position habe und ich trage sie in die Öffentlichkeit. Und andere Menschen lassen sich vielleicht davon überzeugen oder sie werden davon nicht überzeugt. Und diese Meinungsbildung, diese Diskussion, diese öffentliche Debatte, das ist ja ein zentraler Wesenskern für Demokratien, weil das brauche ich, um im Endeffekt dann auch eine Wahlentscheidung treffen zu können. Wenn ich keine Diskussion vorher hatte, dann wähle ich ja gar nicht inhaltlich. Und für diese öffentliche Diskussion sind Proteste ein wahnsinnig wichtiges Element. Auch mit ein Grund, warum Protest ein Grundrecht ist, was übrigens nicht nur in Demokratien existiert.
Wenn es natürlich beispielsweise auch emotional kippt, dass man den Eindruck hat, also ohne Protest kann ich in diesem Land gar nicht mehr leben, sprich jetzt auch in Deutschland, und alle sind irgendwie am Protestieren und ständig wird protestiert, kann ja auch so eine dunkle Farbe annehmen. Man kann beispielsweise dann auch unser Hörer Gerd Nowacki-Belle aus Eppelborn schreibt, er hat den Eindruck, dass da eine Spirale entsteht, Protest, Hass, Hetze, Aggressivität, Resignation, Zerstörung und so weiter, eine Entwicklung, als Beispiel Gewalt gegen Rettungskräfte. Also dass das so eine Gesamtlage, so eine Gesamtspirale befördert, die er sehr, sehr bedrohlich einschätzt. Sehen Sie das ähnlich?
Ich denke, also jetzt gerade das Beispiel von Angriffen auch auf Rettungskräfte, ich glaube, diese Wut kommt nicht aus dem Protest. Ich glaube, der Protest ist eher das Symptom von so einer Wut, die sich anders gelagert hat. Und man hat das ja zum Beispiel jetzt in Großbritannien gehabt dieses Jahr, dass es auch diese rechtsextremen Proteste gab, die auch gewalttätig wurden, die wahnsinnig breit ausgeschlagen sind im ganzen Land. Und so die ersten Erklärungsansätze dazu haben ja auch sehr stark die Rolle von sozialen Medien und von Desinformation in Blick genommen, dass auch vor allen Dingen Leute sich daran beteiligt haben, die geringes auch Verständnis von Medien hatten, muss man tatsächlich sagen, und die sich im Internet radikalisiert haben. Und wenn diese Radikalisierung sich nicht bei dem Protest entladen hätte, dann hätte sich das in einem rassistischen Übergriff entladen, dann hätte sich das in Gewalt im Alltag entladen. Und wir haben ja diese Gewalt ja immer wieder. Also nochmal, es gibt ja diesen massive rechtsextreme Gewalt, die in den letzten Jahren auch wirklich zugenommen hat. Man hatte ja viele, viele Angriffe auch auf PolitikerInnen. Es gab auch Mordanschläge, es gab auch Morde. Ja, also erfolgreiche. Und das ist ein Gewaltpotenzial, das ist auch nicht neu, das gibt es seit eigentlich schon immer, aber in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, hat es auch substanziell zugenommen. Also subjektiv habe ich das ja wirklich mit Herrn Lübcke, mit der Ermordung an ihm in Kassel wahrgenommen. Mhm. Und ja, der Protest ist da fast noch sozusagen die kleinere oder die harmlosere Manifestation dessen. Mord ist deutlich schlimmer.
Weitere Frage.
Anfang des Jahres gab es in Deutschland Massenproteste gegen ein sogenanntes Geheimtreffen von rechten Parteileuten aus AfD und CDU. Später, nach entsprechenden Klagen der Angegriffenen, stellte sich heraus, dass der sogenannte Bericht der Organisation Korrektiv nur aus Vermutungen, Meinungen und Verleumdungen bestand. Mehrere Medien mussten Unterlassungserklärungen abgeben. Wie bedenklich oder gefährlich ist es, dass es offenbar ganz leicht möglich ist, solche Massenproteste auszulösen ohne wahre Grundlage?
Also leicht ist es überhaupt nicht, Proteste auszulösen, sondern normalerweise kommt eine existierende Haltung mit so einem Anlass zusammen. Also wenn ich jetzt auf diese Proteste gegen Rechtsextremismus Anfang des Jahres schaue, da muss irgendwas vorher schon da gewesen sein, eine Empörung, die sich über einen langen Zeitraum aufgebaut hat, die sich ein Ventil gesucht hat, die darauf gewartet hat, jetzt ist so dieser Moment, jetzt müssen wir endlich handeln, aber jetzt machen es auch mal die anderen. Und dieses kollektive Aufseufzen im Endeffekt, das hat einen Anlass gebraucht. Ob dieser Anlass jetzt die Korrektivrecherche gewesen wäre oder ob das irgendwas anderes gewesen wäre, das hätte durchaus auch möglich sein können, dass ein komplett anderes Thema das auslöst.
Wobei in der Sache selbst das Treffen hat es ja gegeben, also das durchaus. Was da nun wirklich stattgefunden hat, das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber es geht um den Gesamtzusammenhang, der eine Vorgeschichte hat. Das schreiben Sie in ganz vielen Fällen.
Genau, es hat eine Vorgeschichte. Auch der Kern der Berichterstattung wurde ja tatsächlich nicht angefochten. Das waren Detailfragen. Aber es gab ja auch in der Vergangenheit, also wenn ich jetzt schaue, dieser ehemalige AfD-Pressesprecher war das, glaube ich. Mit nachher können wir sie ja auch alle erschießen. Es gibt ja immer wieder diese verbalen Entgleisungen und auch diese programmatischen Entgleisungen, die durchaus ein Thema waren. Und übrigens, also jetzt nochmal zu dieser Berichterstattung, die AfD hat in mehreren Bundesländern mit dem Thema Remigration geworben bei Landtagswahlen. Und da jetzt zu sagen, aber das Geheimtreffen war ganz anders, wenn es nachher im Parteiprogramm drin steht, ja, also überzeugt mich nicht so ganz.
Mhm. Eine weitere Frage, die reingekommen ist, vielen Dank nochmal dafür. Irene Ibrahim hat geschrieben, da muss ich nochmal ganz kurz reingehen. Sie möchte ganz gern wissen, ob Sie, Herr Siddig, auch in Ihrem Buch über die seit 2012 bis heute weltweit stattfindenden One Billion Rising Aktionen eingehen, die, wie sie sagt, in den Medien eher nicht erwähnt werden. Da geht es vor allen Dingen um Aktionen gegen Gewalt an Frauen.
Ja, das war tatsächlich nicht Thema in dem Buch. Ich habe halt die vier Beispiele Deutschland, Iran, Sudan, Hongkong und habe es versucht, wirklich da so einmal in so einer bestimmten Dynamik zu illustrieren. Also es geht gar nicht so sehr um sozusagen eine Nacherzählung dieses konkreten Protestes, sondern es geht darum, zum Beispiel jetzt das Thema Revolution darzustellen am Beispiel Sudan. Und deswegen haben es auch viele, viele Proteste, die ich sonst spannend gefunden hätte, gar nicht reingeschafft.
Eine weitere Frage von Dietrich Strohmeier. Protestieren AfD und BSW-Wähler und Wählerinnen auch? Was sind vielleicht dann die Unterschiede bei Protesten in automatischen Systemen, schreibt er.
Autokratisch vermutlich.
Wahrscheinlich autokratisch, ja.
Ja, also sicherlich. Kann ich jetzt nicht im Einzelfall sagen, aber protestiert wird parteiübergreifend. Mhm. Man weiß, dass also Protestierende sind tendenziell links der Mitte. Rechts der Mitte wird nicht so viel protestiert. Rechts außen wiederum wird durchaus protestiert. Also es sind wirklich Konservative und auch die Mitte protestiert auch gar nicht so viel. Aber ja, wenn es so ab links der Mitte bis ganz weit rechts außen, da geht man dann doch öfter auf die Straße. Mhm. Und dementsprechend würde ich das durchaus auch bei WählerInnen der AfD und des BSW erwarten, dass sie auch an Protesten teilnehmen. Sie waren ja auch sehr deutlich sichtbar. Also zum Beispiel das BSW, da gab es ja auch durchaus Akteure, die jetzt zum Beispiel auch bei Friedensprotesten dabei waren, die, ja, also das wäre so das Beispiel, was mir da konkret einfallen würde. Was war nochmal die Frage zur Autokratie oder?
Ob die dort anders protestieren, beziehungsweise ich glaube, es ist auch so zu verstehen, es sind auch mehrere Fragen, die in diese Richtung gehen. Ich glaube, in Richtung Solidarität, also Solidarisierung beispielsweise in Mittel- oder Lateinamerika, ist die dort einfach stärker? In autokratischen Staaten ist die Solidarisierung dort stärker, weil es einfach einen ganz klaren Punkt gibt, gegen den man sich wehrt.
Also es macht es durchaus einfacher, zusammenzukommen, wenn es einen klaren Punkt geht, gegen den man sich wehrt. Aber, und das ist, glaube ich, da, wo man vorsichtig sein muss bei pauschalen Aussagen, der Staat interveniert ja massiv. Also wenn ich in der Autokratie lebe, versucht er massiv, jede Form von Solidarisierung zu unterbinden. Da können zum Beispiel durchaus auch Provokateure bestehende Differenzen höher schaukeln. Es kann auch sein, dass sobald es eine einigende Person gibt, das ist dann wieder so das Thema Anführer in Protesten, dass die Person dann verhaftet wird, ausgeschaltet wird, dass die Person vielleicht auch getötet wird. Das kann durchaus ein Thema sein. Und das erschwert es, so große Bewegungen in Autokratien langfristig aufzubauen. Sondern ich muss dann immer Wege finden, da irgendwie was dagegen zu machen. Aber ja, das ist eine Dynamik, die nicht nur in Autokratien, sondern auch in Demokratien existiert. Wenn ich gegen etwas bin, das ist immer so ein bisschen leichter, mich darauf zu verständigen, wo der Gegner ist. Wenn ich jetzt allerdings versuche, produktiv zu formulieren, wofür bin ich, dann gibt es einfach Differenzen. Und dann scheiden sich die Art von Protesten, diejenigen, bei denen man sagt, ah, das sind jetzt produktive Differenzen, die können wir aushalten, da können wir drüber diskutieren. Mhm. Und diejenigen, wo man sagt, nee, also da können wir nicht mehr zusammenarbeiten, dann brauchen wir halt separate Strukturen und Bewegungen. Es gibt beides, beides kann manchmal auch funktionieren, aber ja, es ist immer einfacher, solange ich nur an dem Punkt bin, zu sagen, das ist das Problem und noch nicht an der Lösung arbeite.
Kurze, knappe Frage noch von Martin Rees. Sind Streiks nicht effektiver als Mahnwachen und Gesang?
Ja, dafür muss ich einen Streik erstmal auf die Beine kriegen und ich muss auch zu einem Thema protestieren, wo ein Streik überhaupt möglich ist. Also da muss ich ja, ja, Leute haben, die im Endeffekt in einem Betrieb arbeiten und im Idealfall habe ich auch einen Betrieb als Gegenüber, weil viele Streiks kann auch der Staat aussitzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir lokal im Café streike, das wird der Staat jetzt, das trifft ihn jetzt nicht unbedingt.
Aber Bauernproteste, um das Beispiel zu nehmen, ist ja schon fast ein Bauernstreik in dem Moment oder deutet sich zumindest an. Übergreifend, das natürlich sehr effektiv auch.
Genau, und aber da kommt nochmal dazu, dass warum ist ein Streik effektiv? Weil er etwas kostet und weil er stört. Und Bauernproteste, unabhängig davon, stören den öffentlichen Raum. Sie blockieren eine Straße. Und das ist dann wieder der Punkt, ja auch, das kann ich auch mit einer Kundgebung und einer Mahnwache machen. Ich kann eine Straße blockieren. Das kostet den Steuerzahler wahnsinnig viel Geld. Das nervt. Aber dann muss ich mich damit auch irgendwie auseinandersetzen.
Noch eine Frage.
Einbruch und Transportgefährdung auf einem Flughafen sind keine Protestaktionen, sondern eine schwere Straftat. Warum diese Verharmlosung?
Also sind zwei Punkte, glaube ich, drin. Auch eine Frage, die mehrfach aufgekommen ist. Sie schreiben es ja schon im Untertitel auch mit Kleben besetzen. Der Hörer sagt, das ist ganz klar und es ist ja auch so eine Straftat. Das ist der eine Teil der Frage. Vielleicht den zuerst noch ganz kurz.
Ja, also es ist durchaus so, ich weiß tatsächlich gerade die Gesetzgebung nicht genau zu Flughäfen, aber das kann, ich kann es ja ein bisschen größer gelagert machen. Auch wenn ich eine Straße blockiere, ist das jetzt nicht sowas, was ich einfach so darf. Aber dann habe ich eben so einen Konflikt von meinem Grundrecht auf Protest und eben dem Strafrecht, was manchmal sagt, aber hier bitte nicht. Und das muss dann immer abgewogen werden, wo es funktioniert und wo nicht. Ich bin kein Jurist, das ist so mein Laienverständnis des Ganzen. Aber auf einer politischen Ebene würde ich jetzt sagen, es gibt beim zivilen Ungehorsam zum Beispiel eine ganz, ganz klare Begründung, dass ich Recht breche, weil ich aber das System als Ganzes nicht in Frage stelle, weil ich einen moralischen Anspruch habe. Und wir haben durchaus auch eine Rechtsprechung, die das berücksichtigt. Die sagt, naja, das Recht wurde gebrochen, das muss auch Konsequenzen haben. Es ist kein rechtsfreier Raum. Aber dadurch, dass es eine politische Motivation war, dass es keine kriminelle Motivation war, dadurch, das muss man berücksichtigen und kann den Prozess auch ein bisschen anders fahren. Man kann auch das Strafmaß anders verhängen. Das wird aber im Einzelfall sehr hitzig diskutiert und da müsste man gerade zum Beispiel beim Flughafen sich den Einzelfall angucken.
Da sind wir beim zweiten Punkt, Verharmlosung. Sehen Sie das auch so insgesamt, sogenannte Klimakleber, betitelte, schwieriger Begriff, wie ich finde, dass das verharmlost worden wäre?
Ich habe das absolut das Gegenteil, den gegenteiligen Eindruck. Ich kriege ja durchaus auch Anfragen, mich zu Klimaterroristen zu äußern. Mir ist nicht bekannt, dass Klimaschützer Leute entführt und erschossen hätten. Wenn das passiert, äußere ich mich auch gerne zu Klimaterroristen. Solange das nicht passiert, würde ich das unterbleiben lassen. Und das ist aber so der Diskurs, auch die Tonalität, in der zum Teil gefahren wurde. Also da würde ich wirklich nicht Anzeichen für eine Verharmlosung sehen.
Eine weitere Frage.
Meine Frage wäre, ob der Autor besonders erfolgsversprechende Protestformen herauskristallisieren konnte, die auch zügig zu einem Erfolg führen, ohne in Gewalttätigkeit zum Beispiel abzurutschen.
So, Gebrauchsanweisung eines Protestforschers.
Genau, kann ich einfach sehr sagen, nein. Habe ich nicht gefunden und die Argumentationsstruktur in dem Buch, aber auch zu meiner sonstigen Arbeit ist eigentlich, wenn ich das täte, wäre es eigentlich schon obsolet. Ich habe genau das Problem, ich habe vielleicht eine Form von Protest, die sehr schnell politische Ergebnisse produziert. Das kriegen aber alle anderen mit. Und dann finden die plötzlich Wege, dass das nicht mehr funktioniert. Der Staat kriegt das mit, in Autokratien wird das dann verboten. Aber auch in der Demokratie, meine Konkurrenten kriegen das mit. Vielleicht habe ich jetzt einen Weg gefunden, um was Linkes umzusetzen. Die Rechten kriegen das mit. Die werden als nächstes ihre Projekte damit umsetzen. Und dann hält sich das wieder die Waage.
Deswegen, Hase und der Igel.
Hase und der Igel. Dementsprechend, also so dieses allgemeine Rezept gibt es nicht. Ich muss wirklich immer gucken, was sind meine eigenen Kapazitäten, meine Ziele und daran gemessen die für mich ideale Protestform finden.
KI vielleicht als Lösung, dass wir das auslagern und dieses Know-how einfach sammeln und dort entwickeln lassen, wie man effektiv protestiert?
Ich weiß nicht, wie gut KI da drin ist, tatsächlich neue Ideen zu entwickeln und nicht eher bestehende Ideen zusammenfasst und wiedergibt. Dementsprechend, also vielleicht wäre das genau das Anwendungsgebiet, in dem KI eher schlecht wäre. Aber da muss man einfach auch schauen, wie sich die Technologie entwickelt mit der Zeit.
Vielleicht ganz am Schluss nochmal die Frage, der zivile Ungehorsam ist ja auch ein starkes Stück oder Teil Ihres Buches, wo es darum geht, dass der durchaus verschiedene Erfolgsaussichten hat. Ich würde trotzdem nochmal fragen wollen, ganz kurz, gehört er nicht einfach dazu oder geht das zu weit?
Ziviler Ungehorsam meinen
Sie? Zu unserem demokratischen Leben.
Auf jeden Fall. Es gibt jetzt auch gerade ein ganz tolles Buch von Samira Akbarian, Recht brechen, was ja auch genau diese Argumentation im Prinzip macht, dass ziviler Ungehorsam auch ein Stück weit eine Auslegung von Recht ist. Weil ich erstmal definieren muss, was ist da überhaupt los, was sind die Rahmenbedingungen, wo breche ich das, wie ist das legitim. Das ist Teil einer gelebten Demokratie. Und ich würde auch sagen, weil ich ja zum zivilen Ungehorsam das System an sich irgendwo auch anerkennen muss, geht das ja eigentlich nur in Systemen, die ich für legitim erachte, wie in der Demokratie.
Damit entlassen wir Sie heute. Tarek Siddiq, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen.
Die neue Protestkultur, das Buch ist erschienen bei Hansa Blau, 190 Seiten für 20 €. Ein Exemplar an Gerd Fuhrmann in Marsweiler, Christel André in Schwalbach und Michaela Bonaventura in Püttlingen. Nächste Woche am Sonntag, 9.04 Uhr hier auf SR Kultur, Marco Martin zu Gast mit seinem Buch Und es geschieht jetzt. Es geht um jüdisches Leben nach dem 7. Oktober. Marco Martin hat Menschen besucht, die ein ganz anderes Leben führen müssen seit dem 7. Oktober, auch in Deutschland, hat ihnen zugehört und lässt sie erzählen. Und das ist wirklich ein Buch mit Zwischenräumen und Zwischentönen, das sich zu lesen lohnt und zu diskutieren auf jeden Fall. Seien Sie gerne mit dabei am nächsten Sonntag wieder bei Fragen an den Autor, dann an Marco Martin, wie Sie teilnehmen können. Das erfahren Sie auch auf srkultur.de. Und für heute sagt Tschüss, Jochen Marmet.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp, passend zum heutigen Thema Protest. Wir empfehlen das Hörspiel Kalka 81. Kalka, ein kleiner Ort am Niederrhein, wird in den 80ern zum Zentrum der Anti-AKW-Bewegung. Der Bau des schnellen Brüters spaltet den Ort. Aktivistin Eva kehrt in die Heimat zurück und muss mit dem Widerstand der eigenen Familie rechnen. Die Hörspielserie in 8 Folgen nach wahren Begebenheiten finden Sie in der ARD Audiothek. Kalka 81, unser Tipp.